Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcasts. Der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb in ihrem Bereich, mit ihrer Expertise, in ihrer Branche, in ihrer Nische besonders erfolgreich sind und einfach mit ihren Ergebnissen überzeugen und herausstechen. Und ich freue mich auf das heutige Thema. Das lautet nämlich Profiling. Wie du es schaffst, Menschen zu lesen, ohne dabei zu manipulieren. Also wirklich, ich bin extrem gespannt auf dieses Thema, weil da glaube ich, für jeden extrem viel drin ist, um über seine Gesprächspartner und sein Gegenüber und die Menschen, die man so in seinem Leben hat, die Beziehungen, die man führt, mehr über die Menschen zu erfahren, ohne dass sie es mitkriegen wahrscheinlich. Und mein heutiger Gast könnte dafür kein besserer sein. Er nennt sich selbst der Swiss Profiler. Das könnte daran liegen, dass er Schweizerisch. Und er ist gelernter Profiler, ja, und macht das schon seit vielen Jahrzehnten, ist absoluter Experte, wird bis weit über die Grenzen der Schweiz hinaus von großen Konzernen gebucht, ne, um die Mitarbeiter zu sondieren, um Gespräche zu führen und zu schauen, wer passt denn wirklich zum Unternehmen, wer ist denn der Richtige hier. Und na, er hat natürlich auch eine Armee-Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Da kann er vielleicht gleich noch ein bisschen was zu erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass er Profiler geworden ist. Und ja, er ist heute einer der, also der Experte eigentlich im deutschsprachigen Raum, wenn man so will. Und das, was er macht, das kann kein Zweiter, das macht auch kein Zweiter. Und darum freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dem lieben Alex Furschler, dem Swiss Profiler. Ich grüße dich.
Hallo Kevin, danke dir vielmals. Was für eine tolle Anmoderation. Danke dir vielmals.
Ich hab mir Mühe gegeben. Ja, mein Lieber, für diejenigen, die noch nie was von dir gehört haben, stell dich doch einfach am besten mal kurz vor und erzähl uns mal in zwei, drei kurzen Sätzen, was macht der Swiss Profiler?
Was macht das Swiss Profiling? Das ist eine spannende Frage und da könnte ich Stunden darüber reden und ich werde es wirklich auch kurz halten. Wie du auch gesagt hast, ich wohne mit meiner Familie in der Schweiz, in der Nähe von Zürich und ich lese Menschen anhand eines Bildes, wie hier, das ist meine Tochter vor einigen Jahren und das mache ich so exakt und genau, dass du danach, ich sage immer so, wenn ich 80% erreicht habe, dass ich diese Menschen zuordnen kann, in Charaktereigenschaften, in seinem Profil, in seinen Lerntypen, seine Aktionstypen. Ich sehe bis, was er zu Hause macht, was seine Partnerin tut, wie die Menschen da leben. Und wie ich das mache, ist eigentlich ganz im Verhältnis simpel. Ich konzentriere mich so stark auf einen Menschen. Ich habe eine erhöhte Empathie, sage ich, dass ich wie in dein Hirn komme. Und von da in kann ich agieren, schauen, wie du funktionierst. Ich kann sogar mit deinen Augen schauen, hören und deine Sinne nutzen und dich dann in verschiedenen Situationen hineinstellen, zum Beispiel im Beruf, Hobby, du mit Freunden unterwegs bist. Und da habe ich bemerkt, dass jeder Mensch sich dann in diese Situation neu begibt, ganz andere Eigenschaften bekommt, als er eigentlich im Beruf hat oder zu Hause hat. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert und das finde ich heraus und das lese ich auch. Und darum eben auch ohne Manipulation, weil ich lese einfach das, was du bist. Das gebe ich so wieder, wie das der Mensch auch gehören möchte oder ist. Und da bin ich auch mega ehrlich und ich sage dann halt auch Sachen, wo vielleicht die Menschen dann nicht so gerne gehört haben. Aber das ist für mich essentiell wichtig, dass du auch schlussendlich einen Profil erstellen kannst von einem Menschen. Wo habe ich das her? Ich bin 20 Jahre im Militär als Elite-Soldat in der Schweiz gewesen und durfte da bereits schon auch Profiles erstellen. Das waren aber analytische Profiles. Wir haben das von den Departementen bekommen, wo die Menschen Daten gesammelt haben, vor Facebook, noch vor Google. Mhm. Die haben das alles akribisch Dokumente gesammelt, was die Menschen gern tun, wohin dass sie gehen, welche Partner sie haben, was ihre Ambitionen sind. Und das mussten wir lesen, durchstudieren, dass wir danach exakt wissen, was die Menschen überhaupt tun. Und mit unseren Erfahrungen oder Observationen und Informationen, wo wir im In- und Ausland gemacht haben, konnten wir dann auch diese Profiles noch ergänzen, um danach Einsätze zu generieren und einfach Informationen abzusaugen, sage ich jetzt mal so salopp gesehen. Und das gibt schlussendlich der Swiss Profiler, den ich hier jetzt heute sein darf. Und ja, ich finde es riesig, dass ich das machen darf. Ich lebe eigentlich meine Passion. Ich lebe das, was ich tue. Und wenn man mich noch ein bisschen mehr verstehen möchte, früher habe ich das, also die Gabe oder das Talent oder die Fähigkeit, die ich habe, die habe ich verflucht, weil ich habe durch das eigentlich keine Freundin gefunden. Durch das durfte ich viele Male in die Schule wechseln, weil ich habe halt immer gesehen, was die denken und das erzählt und da habe ich ab und zu eine Watsche bekommen und so, das geht nicht und ja. Das war ein bisschen doof.
Also lass uns das Ganze nochmal so ein bisschen aufrollen, dass das jeder auch wirklich begreifen kann. Du hast gesagt, du hast eine erhöhte Empathie, du kannst dich in Menschen hineinversetzen. Kann das, was du kannst, kann das jeder lernen?
Ich sag mal so, viele Menschen kennen ja auch Roger Federer, ist ja ein Tennisspieler. Roger Federer spielt ja normal Tennis, wie andere Menschen auch. Die einzige Fähigkeit, die er hat, ist, er hat das so weit gebracht, weil es ihn interessiert hat, wie er seine Kunst perfektionieren kann und hat durchaus jeden Tag trainiert, stundenlang. Bei vielen Menschen hört es dann mal auf mit der Motivation, sagen, ja, komm, wieso soll ich jetzt so viel trainieren? Ja. Bei mir ist es auch so. Also mich fasziniert der Mensch extrem, seit klein auf. Und da gehe ich halt immer studieren, schauen, warum solche Sachen entstehen. Wenn ich mal was nicht verstehen kann, da gehe ich Bücher schauen, frage andere Menschen, dass ich das lösen kann. Und da bin ich schon ein bisschen perfektionistisch vielleicht oder auf mein Thema halt sehr stark fokussiert. Und da merke ich viel auch in der Ausbildung. Die Menschen möchten das schon lernen, aber dann nicht so tief, wie ich das mache. Die einen schon, aber ja, grundsätzlich können das eigentlich jeder Mensch lernen, weil jeder hat Empathie, jeder hat Emotionen, wir haben alle unsere Sinne. Nur ist die Frage ist, willst du wirklich so viel Zeit investieren in den nächsten Jahren, dass du es danach auch machen kannst? Ja. Und da scheiden sich dann viele.
Das heißt, du hast dein Potenzial, deine Passion erkannt und hast deine Fähigkeit und ein Talent erkannt und hast dann natürlich auch sehr viel Zeit, sehr viel Muße investiert, um diese Fähigkeit weiter auszubauen, um dieses Talent wirklich zu schärfen, um dann der Beste in dem Bereich zu werden, der Roger Federer des Profiling sozusagen. Das ist ja ein schönes Bild und es ist ja auch nur das Beste. Ich meine, Roger Federer ist ja ein Riesenbeispiel, der mit, glaube ich, 36 immer noch unter den Top 3 der Welt steht, regelmäßig in Grand Slam Finals zu finden ist und bis heute immer noch der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Und das ist er ja nicht, weil er ab und zu mal trainiert hat, sondern weil er wirklich jeden Tag stundenlang auf dem Tennisplatz stand und diese Fähigkeiten ausgebaut hat. Genauso hast du an diesen Fähigkeiten gearbeitet. Was hat dich so sehr daran gereizt? Oder anders gefragt, wie hast du rausgefunden, dass du da ein Talent für hast? Noch bevor du entschieden hast, dieses Talent auszubauen, wie hast du rausgefunden, dass du dieses Talent hast?
Herausgefunden habe ich es damals, da war ich 3 oder 4 Jahre alt, das war Herbst, ich bin in einem alten Bauernhaus aufgewachsen, das wurde 1600 einmal renoviert, das ist wirklich ganz alt. Wir haben 3 Dachböden, wie in der Schweiz sagen, Estrich. Und weil es draußen so kalt war, bin ich da mit meinem Dreirad herumgefräst, habe da coole Bahnen und Schanze gemacht und fand das echt toll. Und da stand plötzlich im Eck ein Mann, der ich sehr genau sah. Der stand da und dann habe ich meine Mutter gerufen, weil ich ein bisschen Schock war. Gesagt, also da steht einer, schau mal, mit diesen Hosen, so sieht er aus. Und sie so, meine Mutter ist dann mal richtig erschrocken. Und hat gesagt, nein, das steht da nicht, weil das ist ihr Papa und der ist bereits gestorben. Ab dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich gewisse Fähigkeiten habe, die vielleicht andere nicht haben. Mhm. Aber richtig realisiert habe ich es nicht, weil ich habe dann darüber erzählt und gemacht und kam in die Schule. Und in der Schule merkte ich, dass die Lehrer das nicht so... Die haben Angst bekommen, was ich da erzählt habe. Und die haben mir gesagt, ich soll still sein, nach draußen gehen und überhaupt. Und
da hast du ein Beispiel, also was in der Schule passiert ist, was den Lehrern Angst gemacht hat?
Ja, wie folgendermaßen. Also eine Lehrerin damals, die hatte Rechnen unterrichtet, also Mathematik, und hat das unterrichtet. Und im Kopf hat sie immer gehabt, dass wir das eh nicht checken und nicht verstehen und für sie das eigentlich mühsam ist, das zu weit wiedergeben. Und erzählt hat sie es aber nicht. Und dann habe ich aufgesteckt und habe gesagt, warum sie denn da sei, weil sie kotzt es, also sie findet es eh nicht toll mit uns zu unterrichten. Und dann hat sie gesagt, das hat sie nicht gesagt. Und so begann das eigentlich, bekamen die auch die Gespräche. Ich habe auch mal einem Pfarrer gesagt, dass er eine Freundin hat im Religionsunterricht und ja. Das war dann nicht so toll.
Und, also nochmal für die der Schweizer Sprache nicht so mächtig sind, er hat einem Pfarrer gesagt, einem Priester, dass er eine Freundin hat. Ne? Das ist ja.
Katholischen.
Natürlich, ja. Das macht es ja noch schlimmer. Genau. Was heißt schlimmer? Noch aufregender, sag ich mal, das dann zu sehen. Wie konntest du das so sicher sagen? Was ist da passiert? Wie hast du das gesehen? Oder wie siehst du das auch heute? Aber mich interessiert eigentlich damals noch viel mehr, als du rausgefunden hast, dass du, ne, das ist wie Spider-Man, der rausfindet, dass er Wände hochlaufen kann, hat Alex rausgefunden, dass er da irgendwie mehr in Menschen sehen kann. Wie hast du das rausgefunden?
Also wirklich rausgefunden ist das so gewesen, da war ich bereits schon 21, da bin ich von meinem Beruf damals nach Hause gekommen, also ich bin Handwerker und bin dann auch in den Sicherheitsbereich gewechselt. Und da bin ich mit dem Auto damals nach Hause gefahren und meine Mutter sprang sofort nach draußen und hat mir gesagt, Alex, du musst so stark sein, es ist was passiert. Und dann hat sie mich an die Hand genommen und in unser Spielzimmer gebracht, wo ich mit meiner Schwester sehr viel gespielt habe. Und in diesem Spielzimmer war dann Holzkiste, 2 Meter auf 50 Zentimeter, und darin lag dann meine Schwester, wo ich mit ihr viel gespielt habe. Und das war so der erste persönliche Begegnung mit dem Tod. Da liegt jemand drin, den du sehr liebst. Du hast eine Beziehung aufgebaut und du musst verstehen, ich bin in einem sehr kleinen Weiler aufgewachsen. Da waren 3 Bauernhöfe, eine Gärtnerei, noch eine Familie mit 3 Kindern, mit denen wir ab und zu spielen durften, weil wir sind ja nur Handwerker gewesen. Sie waren Kaste höher als wir. Und da war sie eigentlich der einzige Part, wo ich spielen konnte. Der ist jetzt einfach mal aus dem Leben weg. Und das war ein Schock für mich. Ich weiß noch, ich habe im Kopf gesagt, was machst du da drin? Weil am Abend davor habe ich mit dir noch geredet. Und dann habe ich wie so ein Filmriss, weiß ich eine Zeit nicht mehr. Und sie ist am Abend dann mich besuchen gekommen und hat gesagt, Alex, ich bin zwar jetzt tot, du kannst mich sehen, du kannst mit dem mehr machen. Und da habe ich schon einen kleinen Schock bekommen. Weißt du, ich habe es bis da verdrängt, versteckt, weil ich habe gemerkt, du kommst mit dem nicht weit, aber du hast 10 Jahre unter den Enkel gehalten und dann passiert das, dein Verstand sagt, das geht nicht und dein Herz schreit, das geht. Ja. Und da habe ich eigentlich bemerkt, aus dem mache ich jetzt was. Sie hat mir jetzt wirklich einen Arschtritt gegeben. Also ist eigentlich schade, wenn du auf das Leben lebst, aber das nicht ausübst. Aber das war für mich dann auch hart. Ich bin Elitesoldat im Militär. Und dann sagst du denen mal, ich lese jetzt Menschen. Die haben mir gesagt, bist du auf dem Pferd gefahren? Hast du dann einen Hirnriss oder was? Das ist ein richtiges Outing. Aber ich sage, scheiße, was tue ich da? Und so habe ich dann begonnen. Es war von unten hoch. Und ich sehe Bilder, also ich sehe deine Bilder, deine Filme, die in deinem Verstand ablaufen, die laufen auch bei mir ab, das ist wie Datenaustausch mit Bluetooth das kann ich dann wiedergeben. Genau, das Spannende ist aber auch, wenn du vor Entscheidungen stehst und du nicht genau weißt, welche Entscheidung du gehst, kann ich dir sagen, welche Wege passieren, aber ich sehe einfach das, was du siehst. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist für viele Menschen, habe ich jetzt gemerkt, hilfreich, weil sie in Konzernen sind, Entscheidungen machen dürfen, wo sie nicht genau sicher sind, was sie tun dürfen. Auch mit Menschen einstellen oder Menschen im Sales ist es auch spannend, dass du überhaupt vorbereitet bist für deine Kunden. Was liebt er? Was mag er? Da höre ich viel. Du, was sind seine Neigungen? Was hat er gerne? Was soll ich ihm kaufen? Die kommen mir ab und zu vor wie ein Florist. Also. Und dann erzähle ich ihm das und dann bringt er das und dann sind die happy und das ist wirklich schön. Früher musst du vorstellen, ich konnte das ja nicht beweisen, dass das stimmt, was ich da erzähle. Und die haben ja alle gesagt, weil das ja früher waren das ja Menschen mit einer sehr hohen Autorität, die haben mich runtergeputzt. Also darum musste ich auch immer in die Schule wechseln, bis sie mich wirklich mal wegsperren wollten. Dann haben mir meine Eltern gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Und haben mir dann Wege gefunden, die ich einfach die Schulzeit jetzt überbrücken konnte. Und danach habe ich das ja auch für mich ausbilden lassen. Ich habe das geschaut, dass ich dazu Informationen kam. Und heute mache ich ja Live-Vermittlung auf Facebook, wo du auch merkst, was ich sehe, was ich erzähle. Und nebenbei sagen die Menschen dann, schau mal, das und das stimmt nicht, das stimmt wieder. Und so kannst du es belegen und beweisen.
Spannend. Also es ist ja, auf der einen Seite hast du festgestellt, dass du mit deinen 5 Sinnen mehr wahrnehmen kannst als der durchschnittliche Mensch oder vielleicht, dass ein 6. Sinn da ist, dass du da irgendwas fühlen kannst. Was hast du dann gemacht, nachdem du für dich selber den Mut aufgebracht hast, dazu zu stehen, was ja wahrscheinlich sehr krass war. Und was hast du dann gemacht, um das zu schärfen? Also wie hast du das ausgebaut? Wie hast du das trainiert, um in dem Roger Federer-Beispiel zu bleiben? Wie hast du diese Fähigkeit geschärft?
Damals gab es ja noch kein Internet und ich konnte noch nicht googeln nach Ausbildungen.
Wie lange ist das her jetzt?
Also ich bin jetzt 44 Jahre, das sind schon einige Jahre daher.
Also gut 20 Jahre.
Ja. Genau, und da habe ich immer auf Menschen dann auch vertraut, denen ich begegnet bin, und da bin ich auch viele Mal an Menschen gelaufen. Die sind super lieb, die haben wirklich das Beste gemacht, aber da kam ich nicht weiter, weil ich brauchte wirklich jemand, wo mir sagt, Alex, das stimmt nicht. Ich bin halt ein bisschen militärisch, wo mir einer wirklich ins Gesicht sagt, das stimmt, das ist Bullshit, macht aber das stimmt, macht diesen Weg da. Das war dann schlussendlich auch mal ein Mann, der mir das zeigen konnte, und bin dann so eingestiegen, einen klassischen spirituellen Weg, obwohl mit Militär, Elitesoldat nicht spirituell bin. aber ich habe gesagt, ja, ich mache das. Du kannst dir vorstellen, ich habe Seminar besucht, ich war der einzige Mann und der Rest Frauen. Das war immer so meine Begebenheiten, und aber das war, ich habe es ihm gesagt, ich suche da keinen Freund, ich mache das für mich, ich will das lernen, das ist mir wichtig. Und so bin ich eigentlich da durchmarschiert, eins nach dem anderen, und habe auch viel gelesen. Ich teste immer alles aus, ich bin da sehr rational. Ich sage immer so, wenn ich was aufnehme, teste ich es live an mir, und wenn das nicht funktioniert, schaue ich, was ich falsch gemacht habe, und gehe da weiter. Also ich reflektiere mich permanent. Das habe ich im Militär gelernt und gemerkt, unter Stresssituationen, im Krieg, unter Beschuss ist das essentiell wichtig. Und bin so immer wieder groß geworden. Mich hat mal einer gefragt, Alex, wann trainierst du für dich? Und ich so, ich bin auf 12 Monate ausgebucht mit meinen Coachings damals. Okay, jeder Klient ist mein Spielplatz. Ich teste alles Neues aus, dass ich da weiterkomme. Und die waren so erstaunt, dass ich das mit Kunden mache. Und ich sage, ja, wo soll ich denn das sonst machen? Ich habe ja keine Zeit. Und das, so mache ich das, ja.
Also es ist faszinierend. Und vielen Dank für die Offenheit auch. Und dass du uns da so nah rangelassen hast, auch an deine Kindheit, deine Jugend. Und auch das Erlebnis mit deiner Schwester war mit Sicherheit was sehr prägend war und was dich sehr verändert hat. Was kann ich jetzt tun? Also ich jetzt ganz persönlich, wenn ich das auch ein Stück weit lernen will. Ich habe jetzt noch kein Gespräch mit verstorbenen Verwandten geführt bisher. Ja. Und hatte auch noch nie irgendwie ansatzweise das Gefühl, ich könnte das. Mhm. Was kann ich oder wie kann ich das lernen? Und wahrscheinlich trifft das auf die meisten, die jetzt zuschauen und zuhören, auch zu. Wie kann ich selber mehr in anderen Menschen lesen, als ich es jetzt tue? Worauf darf ich achten? Ist es mehr eine Achtsamkeit nach innen, dass ich mehr in mich selber reinfühle, oder ist es mehr eine Achtsamkeit dem anderen gegenüber? Oder eine Mischung aus beidem?
Eine Mischung aus beidem sind zwei Sachen. Ich sage immer so, ich nehme Tools mit, wo du Menschen lesen kannst, dein Profil erstellen. Und bei meiner Profilakademie sage ich von Anfang an, alle Tools, wo du lernst, kannst du auch auf dich anwenden. Und die ersten, wo du bekommst, sind nicht so das Military Profiling, das ist eigentlich das, was man in Deutschland auch gut kennt. Das ist eigentlich Mimik und Gestik und Verhaltenswesen, wo du einen Menschenzügen siehst. Zum Beispiel, wir sehen auch ganz, es gibt ungefähr 20 oder 30 verschiedene Unterschiede, wo du siehst, ob da dein Vis-à-vis ein Rechts- oder Linkshändler ist. Angenommen, er wäre ein Rechtshändler, wird er auch den Gürtel so anziehen, dass der Spries auf die rechte Hand zeigt. Er wird wahrscheinlich auch die Uhr am gegenüberliegenden Handgelenk haben, außer jetzt ich. Er wird wahrscheinlich auch das Handy an seinem Körper auf der rechten Seite haben. Höchstens, er hat einen Sakko, dann steckt er es nämlich links rein, weil so rausnehmen kann er es auch nicht. Mhm. Die Schnürsenkel werden anders gebunden bei einem Linkshändler als bei einem Rechtshändler. Mhm. Und auch der Krawattenknoten wird anders gebunden. Und da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Auch zum Beispiel, wenn du eine Tasse hast, eine Tasse mit einem Henkel dran, wird der Henkel zeigt meistens auf deine rechte Hand, dass du auch zugreifen kannst, weil das andere macht ja keinen Sinn. Ja. Und so kannst du bereits schon Menschen lesen, einsteigen, und das macht man auch beim FBI, beim Military Profiling, wo du auch siehst, du machst Menschen einfach achtsamer, wo er hingeht, was er macht, und da kommst du schon sehr weit. Wie ist der Händedruck, wenn du zu ihm kommst? Schaut er dich ins Gesicht an, was machen die Augenbrauen? Hat er eine nach vorne geneigte Haltung und. Ich sage einfach so, das ist wunderbar, aber da triffst du ungefähr 60% zu, das ist mir zu wenig, da möchte ich gerne tiefer rein. Und da beginnt dann auch die Übung an sich, weil du bekommst mit dem Energielesen eines Menschen, mit dem Verstand kommen, nur so weit, wie deine ersten Blockaden sind. Dann wird es spannend, weil dann hast du die erste Spiegelung. Und dann merkst du, warum sehe ich nicht weiter? Und dann sage ich so, das ist übrigens dein Thema, was du da jetzt auch siehst. Jetzt dürfen wir gerne das angehen, wenn du es möchtest. Und dann gehst du tiefer in den Menschen. Mhm. Und so wirst du nah dies nah, also eins Schritt für Schritt, deine eigenen Hürden permanent aufräumen. Und dass das, da werden die ersten Menschen auch schon abspringen und sagen, ja, aber das will ich und ich will einen anderen lesen. Ja. Wenn du das Geheimnis des Vis-à-vis willst, musst du zuerst an dir arbeiten, weil sonst hast du den Freipass zu diesem Menschen nicht. Und das ist das Geile, das Wunderbare.
Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sorry, wenn ich da dazwischen gehe. Mhm. So ist es ja generell in dem Moment, wo du mit anderen Menschen interagierst. Du kannst ja andere Menschen, viele wollen andere Partner verändern, wollen die Mitarbeiter, die Kinder, den Chef verändern, sagen, das passt mir nicht. Der Schlüssel dazu, andere Menschen zu verändern, ist immer bei sich selber anzufangen. Ne? Genau. Wenn du deine innere Welt veränderst, veränderst du deine äußere Welt automatisch. Deine äußere Welt ist immer ein Spiegel deiner inneren Welt. Ja. Und ich finde es ganz toll, dass du das sagst, dass es auch in dem Bereich natürlich ganz, ganz wichtig ist, um auch die Erlaubnis zu haben, in Anführungszeichen, von außen, da, dass jemand anderes mich überhaupt so mal dran lässt, wenn der merkt, ah, da ist bei dem ist selber aufgeräumt. Ne? Du kannst bei keinem den Keller aufräumen, wenn bei dir selber Unordnung ist. Das ist dann ein bisschen, doof.
Ja.
Ich hätte ja eigentlich ein paar Fotos vorbereiten müssen oder so. Aber vielleicht können wir können ja, was, wenn du, du hast ja schon in unserem Interview mir ganz viel oder ganz viel aus mir rausgelesen, was du einfach wusstest und als gegeben hingestellt hast. Und dann haben wir darüber gesprochen, fand ich sehr witzig. Was kannst du jetzt hier in unserem Interview, was liest du bei mir raus? Ne, keine Scheu, wir sind live, du kannst hier alles raushauen. Ich habe keine Berührungsängste.
Ja. Ah, super, das ist doch toll. Super, Kerim. Was man dir sofort merkt, du bist super relaxed und locker, du hast eine schöne Atmosphäre, wo du gerade bist, du bist auch im grünen Hintergrund, das ist super gut. Was bei dir im Verstand immer ist, du suchst immer nach den nächsten Fragen, wo du stellen kannst, und dass du da den Faden nicht verlierst. Was für dich essentiell wichtig ist, ich merke sofort auch deinen Sohn, dass er dir sehr nahe ist und dass er dir auch fehlt für die Zeit, wo du jetzt da bist. Dann machst du dir aber so auch ein schlechtes Gefühl, weil du dann nicht bei ihm sein kannst. Übrigens, die Kinder merken das nicht. Darfst gerne noch ein bisschen da sein. Was bei dir auch ist, du bist ein Mensch, die eine Art bist du sehr geradlinig, zielstrebig, hast viele neue Ideen, wie wir auch schon besprochen haben, hast dann ein bisschen Schwierigkeiten, wie du jetzt das einfädeln willst, bist du dann zum Punkt gehabt, sagst, nein, jetzt ist so, wir machen das, und dann setzt du es einfach um. Du bist auch ein Mensch, du gehst quasi in den Einsatz und lernst gerade im Einsatz und setzt es um und bleibst dann da. Jetzt wird zum Beispiel, bist du auch ein bisschen stur, kannst du auch sein, wenn man was gut läuft, dann bleibt das so. Bis man einem kommt und sagt, nee, das machen wir was anderes und dann, okay. Dass du hast so kleine Aspekte, wo du ein bisschen auch faul bist und dann machst du das, aber du hast ganz, ganz viele Sachen, wo du freche Schnauze raus bist und einfach mal erzählst, was du fühlst und das macht dich auch aus.
Ja, wenn meine Assistentin jetzt zugucken würde, die würde sehr lachen, weil sie immer wieder sagt, Kerem, das können wir so und so einfacher und effektiver machen und ich immer so derjenige, der sagt, lass mal so, wie es ist, so kann ich das, ne? Dieses haben wir schon immer so gemacht, machen wir auch weiter, bis sie dann so lange bohrt irgendwann und mich davon überzeugt, dass es auf ihren Weg sinnvoller und einfacher ist. Liebe Grüße, Monika, vielen Dank, dass du so hartnäckig bist.
Ja, das brauchst du bei dir. Für Monika ist es danach ja auch einfacher, das ist wunderbar. Ja. So kann man Menschen lesen und ich finde das sehr spannend. Du hast ja auch du redest gerne mit Frauen oder redest auch gerne mit Männern. In jeder Situation ist es ein bisschen anders. Und du hast, ich merke ein bisschen, du hast ein bisschen auch Hemmung. Darf ich jetzt gleich reingehen oder nicht? Wenn du in deinem Raum bist, in deinem Seminar, hast du das nicht. Ja. Und da merke ich zum Teil auch, da ist der Kerim, der Pfupf hat, der Pace hat und voll umsetzt, das finde ich mega. Und zu Hause bist du auch für deine Familien, das finde ich sehr schön. Und auch diese Aspekte der Familien sein kannst. Und dann Hintergrund immer so, die Firma muss ich doch auch was machen. Soll ich jetzt, soll ich jetzt nicht? Das hat man halt immer als Unternehmer. Aber das merkt man und das finde ich schön. Toll.
Vielen Dank.
Bitte.
Was, jetzt abgesehen, du hast eben das mit dem Links- und Rechtshänder das Beispiel gegeben. Ja. Wenn ich jetzt feinfühliger werden will, andere zu lesen und was sind noch so Dinge, worauf kann ich achten? Wie kann ich das lernen? Jetzt mal weg davon, dass ich das hier übers Übersinnliches wahrnehme, einfach zu den Sachen, die einem ja quasi schon ins Gesicht springen.
Cool. Ja, Foto. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du das Foto anschaust, Kevin?
Dass du eine sehr hübsche Frau haben musst, so hübsch wie das Kind ist.
Okay, sehr schön. Ich danke dir. Was ist dir sonst noch in den Sinn gekommen?
Das ist eine sehr positive Ausstrahlung hat die.
Genau, wunderbar. Es ist immer das Erste, wo dich anspringt, stimmt. Nur wir haben gelernt, dass wir still sein müssen und nicht sofort reinrufen. Dann macht dein Verstand, ja, das stimmt sowieso, was du erzählt hast, und geh noch einmal schauen. Und dann kommt der Ratio rein, also muss er ja so machen, und anstelle der Emotionalen. Da kann ich dir mit den Herzen geben, es ist immer das Erste, was stimmt. Das ist so. Und einfach, das Unterbewusstsein braucht einen Bruchteil von Sekunden, dass es präsent ist. Viele Wissenschaftler sagen auch, dass das Unterbewusstsein chaotisch ist und unaufgeräumt. Das sehe ich nicht so. Der Rationale sei schön blöckchenweise und strukturiert. Nur da ist man halt längsamer im rationellen, im emotionalen Bereich. Da arbeitet man von Millisekunden. Zack, zack, hast du Informationen und diese gibst du danach raus. Und da darfst du dir vertrauen und sagst, nein, das stimmt. Ich muss es erzählen und das wissen die Fragen und komm so Schritt für Schritt weiter. Ich sage dir einfach, es passt zu deinem Thema, sei mutiger. Und immer der erste Impact, der kommt, der stimmt. In der Regel, und das kannst du trainieren und professionalisieren, dass du umgesetzt wirst. Weil viele Menschen sehen sie im ersten Augenblick und dann kommen sie, ja nein, schau mal, er ist doch ein Süßer, na jetzt gehe ich mal essen. Und dann haben sie nachher drei Kinder und schlussendlich denkt sie, ja, das ist ein blöder Typ und sie lassen sich scheiden. Anstelle von dem
Ersten. Anstelle von Ersten. Ich glaube, dass dieses Beispiel, das war witzigerweise das Erste, woran ich dachte, dass du einen Partner oder eine Partnerin kennengelernt hast, und im ersten Gefühl eigentlich so dachtest, aber dann hast du dich von irgendwelchen anderen Dingen selber vom Gegenteil überzeugt, um am Ende dann auf die Nase zu fallen und hast dann auf die Fresse gekriegt. Genau. Und das ist, glaube ich, ein sehr treffendes Beispiel. Ist es da eher der erste Gedanke, auf den ich hören soll, oder das erste Gefühl, auf das ich hören sollte?
Es ist ein Gefühl, es ist kein Gedanke. Es ist ein Gefühl oder ein Impuls, gibt dir ein Bild oder eine Vision oder ein Geruch. Und du hörst dir was, immer das Erste. Und übrigens, das Gleiche ist ja auch beim Beruf. Ich habe es auch gewusst, dass es nicht richtig war. Aber du hast 10 Jahre deines Lebens darin verbracht. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich habe immer mit den Menschen, eine Frau vor 2 Jahren, also vor kurzem kam zu mir und sagt, Alex, ich bin jetzt 59 und habe die restliche Zeit, was sau viel Geld verdient, alles gut, aber das war nicht meine Passion. Jetzt will ich was Richtiges machen. Ich sage, ja, schön, machen wir, stellen wir alles auf, aber warum hast du nicht früher gewechselt? Ja, das Geld war zu verlockend überhaupt. Ja, ist auch ein Weg, aber das ist eben so spannend, was du aus deinem Leben machen kannst. Das habe ich eben auch bemerkt, als meine Schwester da tot lag, habe ich gemerkt, auf eine Sekunde auf den anderen ist ein Mensch weg. Da kannst du noch so viel Kohle haben, die bringst du nicht mehr zurück. Also beginn doch jetzt. Dein Job, der kann auch flöte gehen. Wir in der Schweiz haben überall Auffangbecken, hier in Deutschland auch, da schieben sie das Kohle in den Arsch rein. Also du wirst nicht unter der Brücke sein.
Definitiv nicht.
Aber wir haben dann die Vorstellung, der Nachbar könnte denken, ui nein, der kriegt es nicht mal auf die Reihe. Ja, ich fand es auch mal toll, arbeitslos zu sein. Das habe ich genau mal 3 Wochen gemacht und da hat es mich genervt. Da habe ich wieder einen Job gefunden und habe gesagt, ja, komm, mach ich doch mal. Und das geht flott. Wenn du willst, wirst du einen Weg finden.
Immer.
Immer.
Definitiv.
Okay? Und das ist auch so beim Menschenlesen. Wenn du wirklich willst, wirst du es auch schaffen. Das ist immer der erste Punkt, wo hochkommt. Schreib es auf, sag es direkt an vis-à-vis, das ist mein Gefühl und geh um. Übrigens, wenn du mit dem beginnst, kann gut sein, wenn dein Umfeld für das nicht ready ist, dass sie sagen, nee, stimmt nicht. Weil du stellst sie ja vor Tatsachen,
genau,
wo sie nicht gewohnt sind, und dann sagen sie als erstes abgrenzt, nö, sie können gar nicht anders. Und dann einfach so, dann lass die mal und geh neue Freunde suchen, die dir sagen, noch das stimmt. Es gibt übrigens auch noch andere Menschen auf der Welt als die bei dir sind und die haben ganz tolle Sachen und du wirst nie alleine sein, das ist ein sehr wichtiger. Das ist auch so mein Motto.
Der Pfarrer wird bestimmt nicht gesagt haben, ja Alex, das stimmt.
Nein, der hat mich rausgeschickt und hat mir noch eins an der gemacht. Ja. Anyway, das machen die auch.
Und mein Motto, das war noch eine andere Zeit, glaube ich.
Ja, das war noch eine andere Zeit. Da durften sie das noch machen. Ja, die kamen dann ja, die Priester kamen dann auch noch zur Schule und haben da aus der Bibel gelesen. Das ist heute bei meiner Tochter nicht mehr so. Und ja, War aber auch, das hat mich groß gemacht, das hat mich zu dem gemacht, wo ich bin, und hat nicht geschadet.
Darf man einfach mal sagen. Nimm mal das Beispiel von dem Priester. Wie hast du das gesehen? Also wie kamst du in dem Moment da drauf? Wo kam dieses Gefühl her?
Bei mir hat man ihm viel gesagt, du hast einen Fensterplatz oder du passt nicht auf. Weißt du, ich bin ein kinästhetischer Lerntyp und ich muss eigentlich in Rollenspielen eingesetzt werden und habe sehr Mühe, nur mit akustischen Sachen zu folgen. Und wenn die da stundenlang das Thema da, das hat mich dann nicht mehr so interessiert, habe viel rausgeschaut und habe den halt angeschaut und gesehen, dass er da im Kopf an sie dachte. Da habe ich so gedacht, an wen denken Sie? Sie haben ja eine Frau da, wie heißt denn die? Dann sehen Sie wieder und überhaupt, die heißt übrigens Martha, hieß die, Schuhgröße so und so groß und sie hat sie sehr lieb. Habe ja nichts Böses gemacht. Boah, ja. So Augen und voll, wusch. Ja. ich habe dann auch die Welt nicht verstanden. Ja, was macht er? Raus, du kommst nie mehr. Ja, so lief das da ab. Ja, dann, ich musste auch nicht mehr in die Unterricht. Ging ja auch.
Wann oder wie hast du für dich die Entscheidung getroffen, dass du Elite-Soldat werden willst und wie bist du davon wieder weggekommen? Das interessiert mich natürlich auch, weil gerade wenn du sagst, du hast schon sehr früh diese Fähigkeiten erkannt und warst sehr empathisch, zu einer gesteigerten Empathie passt Elite-Soldat jetzt für mich irgendwie überhaupt gar nicht. Wie kam es denn dazu?
Das stimmt, das passt auch gar nicht. Und wie kam es dazu? Ich war mit 21, also mit 19 Jahren bin ich von Irland nach Hause gekommen und habe begonnen, in einem Sicherheitsbereich zu arbeiten. Damals noch, meine Schwester hat mir gesagt, du willst ja, mein Traum war Bodyguard. Der Film habe ich noch nicht gesehen, Bodyguard. Und das wollte ich. Und dann hat sie gesagt, du musst eine Sicherheitsfirma gehen.
Warst du so in Whitney Houston verliebt oder was?
Der kam erst danach. Aber das ist spannend. Und dann habe ich von unten hochgearbeitet, habe ich dann Nachtdienste gemacht. Ich habe Anlässe, die Tickets verrissen, wirklich Jobs gemacht. Und kam dann unten hoch, bis ich dann nach 2,5 Jahren in einem Team war. Da waren nur 10, wo Personenschutz gemacht haben. Das fand ich mega spannend und hatten da einige spannende Aufträge gehabt. Und auch Frauentennisspiele gehabt. Damals war in der Schweiz eine sehr populär. Und dann ich bin immer reisen gegangen. Ich habe immer 3-4 Monate gearbeitet, zu sehr vielen Stunden. Das ist ein Stundenlohn gewesen. Das Geld auf die Seite gelegt. Und dann bin ich reisen gegangen. Mich hat das Welt interessiert. Da bin ich nach Asien gegangen, nach Vietnam, Kambodscha, all die Länder habe ich da bereist. Und dann mein Vater mir ja mal eine E-Mail geschrieben. Damals gab es noch E-Mail. Bin ich alle 2 Wochen in einem E-Mail-Café gesessen. Und da hat gesagt, du musst sofort nach Hause kommen. Da gab es eine spannende Ausschreibung. Und der hat meine Bewerbung losgeschickt. Also mein Vater war damals eigentlich der, das losgeschickt hat. Und die wollten mich da. Und dann bin ich nach Hause geflogen und habe da begonnen bei denen. Das war so eine Ausschreibung, so quasi die Schweiz, nicht die Armee, sondern so eine Einheit danach. Die haben dem gesagt, Festungswachkorps, Sicherheitselemente der ersten Stunde, so riesenlang, dass die Politiker nicht aufmerksam geworden sind, was sie überhaupt tut. Und die gehen ins Ausland. Und da habe ich mich beworben. Als kleiner Korporal bin ich da eingetreten. Das war damals der höchste Grad und auch durfte es nicht höher sein. Und habe da in der Kaserne gelebt und mich ausgebildet. Ich fand es spannend, ins Ausland zu gehen, Menschen zu beschützen, in Kriegssituationen zu sein. Mit 21 fand ich das mega toll. Das war für mich so sehr spannend. Als ich dann das erste Mal wirklich da war, fand ich das, das ist jetzt Krieg, okay. Du merkst dann das Leben. Wir sind da in Deutschland, Schweiz, Österreich sehr wohlbehütet und bin dann so da reingekommen. Mein Vorteil war mit meiner erhöhten Empathie, ich merkte immer, wenn was nicht stimmte. Mhm. Wir sind so konnte ich von vielen meiner Kameraden eigentlich das auch das Leben retten, dass wir nicht in Minenfeldern waren. Da hast du, wir sind viel mit dem Auto durch Straßen gefahren und am Abend sind da Minen platziert geworden und ab und zu ist wieder ein Fahrzeug in die Luft gesprengt. Du wusstest nie, wenn du daran bist. Da bist du sehr unter Stress. Du siehst auch Leichenteile überall herumliegen. Und wir haben dann auch viele Frauen aus Gefangenschaft befreit. Oder unser Auftrag war ja auch Schweizer aus Gebieten holen oder eben auch Kriegsverbrecher. Und die wurden, das war ja KZ-mäßig, was sie mit denen gemacht haben. Und da siehst du halt schon andere Sachen und dann merkst du, was Menschen machen, wenn sie Macht haben. Und auch das Gefühl mal zu verspüren, wie die Menschen aussehen, wo schon sehr viele Menschen umgebracht haben und wie die Geilheit hochkommt, wie die reagieren. Das ist schon sehr spannend. Und dich dann auch unter Kontrolle zu haben, ist dann nicht immer einfach. Wir müssen ja auch zuschauen bei gewissen Einheiten, einfach wo die Menschen umgebracht wurden. Wir durften nichts machen, weil unser Befehl so war. Und dann habe ich auch gesagt, was mache ich da? Das macht ja keinen Sinn. Und dann habe ich danach bemerkt, warum tun Menschen gewisse Sachen in gewisse Funktionen? Das hat mich dann halt auch immer getriggert. Ich kann denen ja irgendwie helfen, unterstützen und will den Menschen, darum will ich eigentlich die Menschen lesen ohne Manipulation. Und das ist dann mein wahrer Grund, dass sie nicht diesen Groll bekommen, dieses Machtgefühl. Und das finde ich nicht schön. Und mit solchen Unternehmen, die das haben, da arbeite ich auch nicht zusammen.
Wo fängt für dich Manipulation an?
Manipulation fängt an, wenn das vis-à-vis nicht selber entscheiden kann, was sie tun möchte.
Mhm. Hast du ein Beispiel, also gerade aus dem Profiling?
Ja, da gibt es viele. Mein Chef hat gesagt, ich muss das tun, obwohl das jetzt nicht rechtens ist. Dann sage ich, stopp mal Finger weg, weil da geht jetzt Geld vertuschen, da ist auch Frauenhandel unterwegs und das passt da nicht. Da gehe ich sofort zum CEO und sage das, meine Ding ist jetzt fertig, das ist mir egal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. So funktioniert es nicht. Aber in kleinen Sachen gibt es immer wieder auch, wo die Menschen das Gefühl haben, der Chef hatte gesagt, aber der Chef hat es überhaupt nicht gesagt, einfach weil der Mitarbeiter zu faul war oder er es nicht richtig verstanden hat oder er es nicht verstanden wollte. Das gibt es ja dann auch. Und das ist dann meine Arbeit. Und meine Arbeit beginnt eigentlich da, wenn die Firma alle Ressourcen ausgeschöpft haben und nicht weiterkommt. Und dann heißt es meistens, Alex, kannst du morgen nach London kommen, weil wir haben Probleme. Und dann musst du natürlich schnell gehen, weil die sind da wirklich kacke zum Dampfen. Und da komme ich dann aufs Spiel, weil das bringt mich sonst nicht. Da kannst du auch deine Manager fragen, dass du dein Problem da löst. Da komme ich nicht. Und das ist für mich essentiell wichtig. Also das ist für mich die Manipulation. Wenn die Menschenwürde eines Menschen keine Würde mehr ist, sondern er hat das Gefühl, er muss das tun, sonst komme ich eins auf die Haue, auf die Rübe. Das finde ich nicht schön.
Mhm. Aber was sind denn für dich die drei wichtigsten Dinge, auf die ich achten sollte, wenn ich Menschen kennenlerne? Ob das jetzt geschäftlich ist, nur für mein Business, ob ich jemanden einstellen will, ob ich mich bei jemandem vorstelle und den Chef vor mir habe, ob das bei Partner, Partnerin ist. Was sind so die drei wichtigsten Dinge, auf die ich achten soll?
Die drei wichtigsten?
Wo soll ich profilen den anderen?
Das Profilen kannst du so folgendermaßen, das erste Mal, wo du ihn triffst, das erste Mal, wo du ihn siehst, ab da entscheidet sich, ist er für mich sympathisch oder ist er nicht sympathisch? Mhm. Das ist der erste. Der zweite Punkt ist, welchen Nutzen hast du von diesem Menschen? Nutzen bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht immer Kohle und Geld, sondern der Nutzen in dem, was du reingibst, dass da auch was produziert werden kann. Wenn der nicht da ist, bringt das nichts, sonst bist du nur im Coaching, aber für deine Firma, für dich bringt es das nicht. Das nächste ist, auch wenn du zum Teil das Gefühl hast, wir haben ja nicht alle Menschen auf der Welt lieb, aber du hast eine Beziehung, du merkst, da fühlt sich eigentlich gut an, ist es eigentlich meine Pflicht, vis-à-vis, dass die Aufmerksamkeit zu geben, zu sagen, schau mal, mich stört das und das, das muss ich jetzt mit dir anschauen, weil wir sind eine intensive Beziehung, sonst können wir nicht performen, das hindert mich dann. Und diese drei Punkte würde ich eigentlich mal als Profiler das erste anschauen, das erstens mal ist es sympathisch, zweitens mal, welchen Nutzen hast du davon und das dritte Mal, dass du ehrlich bist und ihm auch sagst, wenn ich was stört. Ich sehe
der ehrliche Umgang miteinander. Ja. Und ich glaube, wenn wir darauf achten, einfach auch mehr auf das Gefühl, auf diesen ersten Eindruck. Ich meine, wenn du danach gehst, gerade wenn es um Partnerschaft geht, dann gibt es ja im Grunde genommen nur Liebe auf den ersten Blick oder gar nicht. Also entweder weißt du es im ersten Moment und wenn es im ersten Moment noch nicht Klick macht, dann ist das irgendwas, was ich mir einrede oder wie würdest du als Profiler das sehen?
Genau, also im ersten Augenblick, wir haben immer ja Emotionen. Bei mir gibt es Emotionen der Liebe, wie du es gesagt hast, und sondern es ist Angst. Wenn es nicht klickt, macht Liebe auf den ersten Blick, frage ich mich, warum habe ich Angst? Warum ist die Angst da? Zum Teil kann ja auch das vis-à-vis einfach mal imponiert sein von dir und dann nimmt sie sich zurück. Oder sie hat aus irgendwelchem Grund macht sie sich klein. Das sind ihre Kindheitsprägungen, weil sie wahrscheinlich auf Anerkennung ist oder sonst was ist. Und dann hast du das Gefühl, da stimmt was nicht. Dann wirst du eine Kühle merken. Das ist ein Gefühl von Kühl. Liebe ist warm, Angst ist kühl. Und dann gehe ich dir auf die Schliche. Und wenn wir das aufgelöst haben, kann die Liebe wieder kommen. Also das ist essentiell wichtig, dass mir das diese zwei Unterscheide sind. Wenn es nicht sofort Klick macht, wenn du auf Beziehung aus bist, also Beziehung, Liebesbeziehungen, dann kannst du wirklich nur auf die Liebe gehen. Das ist so. Wenn ich im Business unterwegs bin, schaue ich beides. Ist Liebe da oder ist Angst da? Angst ist auch cool, weil ich kann ja wegen dem ja auch trotzdem eine Beziehung mit ihm haben, businessmäßig. Und das spielt ja nicht Rolle, ob jetzt da die Liebe sofort da ist, weil für mich gibt es nicht anders als Liebe
und Angst. Und dir reicht da ein Foto wirklich?
Ja.
Im Endeffekt heißt das ja mehr Tindern, ne? Kurz aufs Foto, erster Impuls, links oder rechts zwischen. Ja. Ist ja nichts anderes eigentlich als der erste Impuls, ne? Und es gibt ja mittlerweile auch so Business-Tinder-Apps, ne, wo dann ums Geschäftskontakte zu machen, wo du auch nur links oder rechts zwischen musst oder hoch oder runter oder was weiß ich denn. Ja. Das ist spannend, ne? Also als Ansatz nur mehr auf das erste Gefühl, weil gerade dieses erste Gefühl ist ja eigentlich immer was Übernatürliches. Es ist ja immer diese energetische Verbindung, ne, das Energiefeld des anderen, das du irgendwie spürst. Und dann kommt so dieser Menschenverstand, der uns sagt, nee, lass mal logisch daran gehen.
Oder? Das stimmt komplett. Und wenn ich im Business unterwegs bin oder auch mit Menschen, ich brauche nicht nur ein Bild. Also ein Bild hat sich dann einfach so manifestiert, weil die Menschen das rational nicht tun können. Du kannst mir auch ein Wasserglas von einem Mensch geben. Wenn ich mit der Polizei zusammenarbeite, wenn es um Tatermittlung geht, bekommst du eine Socken, Unterhosen, dann mach was draus. Das sind Gegenstände, das ist nichts anderes, wo auch geht. Ich kann auch mit einem Arbeitsstuhl arbeiten, ich kann auch mit einem Tisch arbeiten oder einem Füllfeder. Das spielt absolut keine Rolle. Es ist einfach ein Gegenstand eines Menschen.
Dann wünsche ich euch viel Spaß, mein Studium.
Du siehst schon besser aus, wenn du da sitzt. Danke dir
vielmals. Ja, vielen Dank. Aber das ist hochspannend. Gibt es denn solche ganz typischen Signale, die gerne übersehen werden, die aber, kommt gerade ein Kommentar, wir sind alle übernatürlich, absolut richtig, bin ich total deiner Meinung. Wir haben es nur verlernt, darauf zu hören. Mhm. Gibt es denn so Signale, die schon danach schreien, wahrgenommen zu werden und gelesen zu werden, die gerne übersehen werden, wo wir uns mehr darauf schärfen können, wenn unser Gegenüber uns solche eindeutigen Hinweise gibt? Worauf können wir da achten?
Da gibt es ganz viele. Und das erste Schritt ist, hört den Menschen bewusst zu, wenn sie erzählen. Dann bist du in der Gegenwart. Die sind geistig immer in der Zukunft. Also die haben das Gefühl, sie sind in der Zukunft. Eigentlich sind sie in der Vergangenheit, weil sie am Mangel nachgehen. Und dann haben sie gar keine Beziehung zum Vis-a-vis. Aber man merkt das auch, wenn jemand mit jemandem redet, der ist da geistig nur schwirrt herum, merkt man, hey, ich habe das Gefühl, du bist nicht fassbar. Und dein Vis-a-vis wird dir erzählen, was er braucht. Und da beginnt es eigentlich schon, das machen die wenigstens. Und wie viele Chefs hören überhaupt ihre Mitarbeiter zu? Da höre ich es immer viel so. Übrigens, die da drüben oder einfach die da unten. Meinst du jetzt die Roboter oder die Menschen? sind denn die Menschen begangen? Das sind die ersten Punkte, wo einfach die da sind und wir haben das verlernt. Das ist essentiell wichtig. Das andere ist einfach so, teste mal, wenn du einem Menschen nahe kommst, wie er sich verhält. Einfach mal so dein Körper an seinen gehen und wie das funktioniert, jetzt mal abgesehen von Covid. Die Menschen halten das nicht mehr so aus, neben Menschen zu sein. Das ist ganz faszinierend. Und dann gehen sie weg. Oder auch einem Menschen ein bisschen in die Augen zu schauen. Das darf ich nicht allzu lange machen, weil sonst verlieben sie sich dann an dich. Oder ich habe das Gefühl, hast du ein Problem? Das war früher noch so. Und das sind so die ersten Punkte, wo du eingehen kannst. Und das ist sehr wichtig. Das andere ist, wie kleidet er sich? Schau mal auf die Kleidung. Schau mal auf seine Postur. Hat er einen großen Bauch? Ja, nein. Wie sind seine Zähne? Kannst du alles drauf gehen? Im Militär haben wir auch viel gelernt. Putzt er seine Schuhe? Wie sind seine Schuhe abgelaufen? Weil da kannst du sehr viel schauen, wie auch er, wie er sich Wert gibt. Es gibt viele Menschen, die schlurpen herum, die Zähne sind, also dieser Mensch, der nimmt sich nicht so ernst, der gibt sich auch keinen Wert Und dann gibt es das andere Extreme wieder. Und was ganz spannend ist für mich, dann, wenn die Menschen overdressed sind, in Kleider, aber die Schuhe passen komplett nicht oder einfach auch das Outfit, haben gesagt, aber die verkleiden sich dann schon. Und da kannst du auf diese Sachen kannst du achten, komplett rudimentär, so beginnen wir in der Profiler Academy, kommen dann immer tiefer in den Menschen ein, bis sie lernen, in das Gegenüber in den Verstand zu setzen.
Ja, es ist, also ich kenne es ja aus dem Vertrieb nach fast 15 Jahren Vertrieb und worauf ich selber auch gelernt habe, in der Zeit zu achten, gerade wenn es ums Business geht. Mhm. Ich gucke mir das Gegenüber an, ne, angefangen, wie gesagt, Schuhe, Gürtel, Hemd, also hier die Manschette vom Hemd oder auch der Kragenansatz, natürlich Hände, ne, Fingernägel, die Uhr, ne, also zum einen, was ist es für eine Uhr und zum anderen, ist die völlig durchgelutscht oder sieht die noch gut aus? Oder auch so heute Thema Handy, ne, rennt da jemand mit der Spider-App rum, ne, und hat das kaputte, verrobte Handy oder legt der Wert drauf, dass das ordentlich aussieht oder generell das Thema Kleidung. Das ist gar nicht, ob es jetzt teuer ist oder Markenklamotte, aber ob es gepflegt ist. Ne? Ja. Da siehst du ja schon ganz, ganz viel an den Äußerlichkeiten von den Menschen. Ne?
Brutal. Und jetzt kommt das Spannende. Ja. Jetzt kommt darauf an, wo du dich befindest. Wir in Westeuropa, wir haben schon länger keine Kriege mehr gehabt. Also das darf man sich bald verstehen. Keine Anschläge mehr gehabt, weil wir sind uns nicht mehr gewohnt, diese Blicke zu haben und dann der innere Kompass ausrichten. Wenn das jetzt in Algerien wäre, wenn das natürlich in Afrika und anderen wären, dann müssen wir sagen, hey, stopp, da stimmt das nicht, da gehe ich jetzt mal weg, dann bekommst du sofort ein anderes Gefühl und zwei Minuten später macht es gerade Wumm und dann bultet. Das kennen wir nicht mehr. Mhm. Auch diese Stürme oder einfach dieses Ausrennlich von der Natur, das kennen wir auch nicht mehr. Oder wir spüren zwar was und der Verstand sagt, hier, komm, gehen wir mal ein Bier und eine coole Musik und dann kommt eine Riesenflut und spült dich weg. Wir leben so blind. Das ist extrem.
Das heißt, dass wir im Grunde in der Lage sind, übernatürlich in Anführungszeichen Dinge wahrzunehmen, bevor sie passieren.
Genau,
in sämtlichen Bereichen. Ne? Es ist ja, also Gott sei Dank gehen hier weniger Bomben hoch, das ist völlig richtig. Mhm. Aber auch, dass du Dinge spürst, schon in den Momenten, bevor sie tatsächlich stattfinden. Das ist richtig. Ja. Dass wir, ich meine, ich glaube, wir alle kennen das, dass wir irgendwie an einen Menschen denken, mit dem wir viel Zeit verbracht haben, ob das Geschwister sind, Eltern sind, Partner sind, und du willst ihm irgendwie schreiben und in der Sekunde kriegst du eine WhatsApp von diesem Menschen. Ich meine, das ist ja eine Verbindung. Oder ich hatte das schon mit meinem besten Kumpel, den ich seit 36 Jahren kenne, dass ich ihn anrufen will und nehme mein Handy in die Hand und in dem Moment klingelt es. Ja? Und ich habe versehen, es war noch zu der Zeit, wo du physische Knöpfe drücken musstest. Ja. Da hast du auf dem Nokia den Knopf gedrückt und dann hast du die letzten Nummern gesehen. Also hast den grünen Hörer gedrückt und dann kamen die letzten Nummern. Mhm. Und dann wollte ich da drauf und die letzten Nummern nehmen und habe ich dann abgehoben, weil er rief gerade an. Ja. Und in der Sekunde war er schon in der Leitung und anstatt dass der grüne Knopf mir die letzten Nummern angezeigt hat, habe ich dann das Gespräch abgehoben und dann höre ich so, hallo? Hallo? Ich so, was? Ich wollte doch gerade deine Nummer raussuchen. Ja, also sowas. Ne? Ich glaube, so oder so ähnlich alles schon mal erlebt. Ja. Das sind ja keine Zufälle.
Das sind keine Zufälle. Und dieses Spiel kannst du auch weitermachen. Denn du hast ja auch schon mit jemandem telefoniert, der vielleicht nicht in Deutschland war. Und du hast bemerkt, dass du das fühlst, dass es ihm eigentlich nicht so gut geht. Das kann ihm ein Bauchgefühl sein oder aus dem Hals. Und er sagt, geht mir gut. Mhm. Sagst du, nee, also dem geht es jetzt wirklich nicht gut. Das merkst du auch und das kann über eine Distanz sein. Das sind eigentlich Energiereisen, die du machst, die Menschen abzapfst und du spürst sofort, wie fühlt er sich an, weil du willst ja nichts anderes als eine Beziehung pflegen und dann merkst du, das stimmt nicht, aber er sagt, mir geht's gut und dann solltest du nachfragen. Ich hack da immer nach, das stimmt nicht, weil ich muss mir bestätigen, dass das so ist, weil wenn du das nicht nachfragst, lässt du dich gehen, du lässt dich treiben und dein Unbewusstsein lernt dann, alles, was ich lerne, was ich dir sage, stimmt sowieso nicht, du drückst das nieder, also lebe mal dein Leben und ich werde mich dann mit Zeit mal nicht mehr so melden. Das ist essentiell wichtig und da kannst du auch mal ein bisschen schärfen, stimmt wirklich, was dein Vis-à-vis sagt. Das merkst du auch schon beim SMS. Du kannst auch an einen Mensch denken und dann weiß ich, wenn ich dem jetzt schreiben muss, dass der mich auch sieht.
Ja.
Und dann haust du es raus.
Das heißt, es geht auch ganz viel darum, mehr auf die eigene Intuition wieder zu hören und zu trainieren, das auch wirklich zuzulassen. Weil das haben wir uns ja, das haben wir uns ja selber abtrainiert, das wurde uns abtrainiert. Und dann haben wir noch selber schön mitgemacht und die Intuition eigentlich komplett verlernt. Ne?
Genau, ja. Ja. Das ist so der wichtige Ansatz. Und einfach dir eben vertrauen, sagen, das mutig sein, das passt. Und ich mache es dann immer so, abklatschen, haben wir gut gemacht, High Five, kennst du ja, dass die Menschen in eine gute Situation kommen. Aber das Witzige ist, wenn du es eben alleine trainierst, dann trainierst du es am Anfang in deinem Umfeld.
Ja.
Und das Umfeld ist das Schwierigste wahrzunehmen. Warum ist das Schwierigste? Weil die kennst du schon. Alles, was kommt, sagst du, das weiß ich ja schon. Das weiß ich ja schon. Und dann musst du Sachen suchen, wo dann du nicht weißt. Und dann merkst du vielleicht, dass dein Nachbar eine Freundin hat und fremd geht. Und das willst du dem wahrscheinlich dann auch nicht erzählen. Ist ein bisschen blöd. Dann kannst du es nicht, kannst du es nicht so richtig testen. Das ist, halt so. Und daher sag ihm so, geh an fremden Orten das testen. Dann wirst du relativ schnell merken, dass du eigentlich schon weit bist.
Du hast eben angesprochen, nur mutig sein. Gab's denn für dich Momente, wo du heute sagst, da warst du besonders mutig auf deinem Weg, um für dich so erfolgreich in dem Bereich zu werden? Gab es da so Schlüsselmomente für dich?
Ja, da gab es einen. Es gab im Militär einige und das andere gab, als mir mein Mentor das erste Mal sagt, Alex, du bist zu weit, ich hole dich jetzt auf die Bühne und wir demonstrieren jetzt das mit 300-400 Menschen. Mhm. Ich habe das noch nie gelernt, also wie das mal geht.
Ja,
also,
ja, ja.
Das war dann schon so ein Schlüsselmoment, das ist mir jetzt noch präsent, wo ich dann das machen durfte und danach war das so gut mit ihm, dass er mich dann mitgenommen hat auf Europa-Tour. Das sind so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, weil da hast du keine Leitplanke mehr, da bist du voll auf dich alleine gestellt und da darfst du auf dich zu 100% vertrauen in Stresssituationen, da kannst du nicht mehr so viel abrufen. Aber das hat mich dann auch getriggert, gesagt, das will ich mehr den Menschen zeigen und das war so ein Schlüsselmoment für mich, ja.
Gab es auch Momente, wo du gar nicht mutig warst, wo du am Ende gedacht hast, wärst du mal besser mutig gewesen?
Das gab es auch zu dieser Zeit. Da durfte ich für einen Menschen seine Coachings übernehmen. Da hat mir gesagt, Alex, ich habe 1000 Menschen auf dieser Liste, coach die mal durch. Das Spannende war, diese Menschen wurden nicht informiert, dass ich da sitze. Oh. Da kamen sie immer, wieso sitzt er nicht da, wieso bist du da? Du musst ja gleich gut sein wie der. Und da habe ich schon alles durch die Wand geschmissen, habe angerufen, diese Scheiße mache ich nicht mehr. Habe gesagt, ihr müsst mal die Menschen informieren, dass ich da sitze. Das ist ja voll beschissen für mich. Aber es brauchte Zeit, bis ich das wirklich gesagt habe. Ich wollte aufhören, ich war zu Tode betrübt, ich habe auch geweint, ich konnte nicht mehr. Weil alle gesagt haben, ich bin scheiße, du kannst nicht. Einfach weil der falsche Mensch da saß. Da kannst du machen, was du willst, kannst einen Handschuh machen. Da bringt nichts.
Einfach, weil die Erwartungshaltung schon eine andere war.
Genau, habe ich nicht gefühlt.
Ja, okay, krass.
Auf einen Blick.
Danke dir fürs Teilen, mein lieber Alex. Das war ein sehr, sehr spannendes Interview mit sehr intimen Einblicken, auch in dein Leben, aber auch in dein Wirken als Profiler, wie du es angehst. Und ich finde, du hast uns sehr schön daran teilhaben lassen, auch in deine Gefühlswelt, in deine empathische Welt so ein bisschen einzutauchen und das Gefühl dafür zu kriegen, dass wir alle diese Fähigkeiten entwickeln können, wenn wir denn wirklich den Fokus drauf legen und wenn wir es denn wirklich wollen und bereit sind, das, was wir jetzt nicht ganz klar und logisch mit unseren 5 Sinnen greifen können, auch wahrzunehmen. Vielen, vielen Dank dafür. Zum Abschluss noch die Frage an dich, die ich fast allen meinen Gästen in diesem Podcast stelle. Lieber Alex, wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das allererste, was du tun würdest?
Das allererste, was ich tun würde, hinstehen und den Menschen erzählen, wie es mir geht.
Fällt dir das schwer?
Mittlerweile nicht mehr. Früher konnte ich eigentlich nicht über meine Gefühle reden, habe das abgetan, als Mann sowieso, als Soldat hast du da nichts zu tun. Nein, ich mache es wegen dem, weil ich gelernt habe, die Menschen lernen vom Schauen und vom, was andere Menschen machen, dass ich einfach für sie da sein darf, wenn sie es nicht getraut haben, das mache ich für sie. Mir wäre es lieber, wenn sie es auch tun würden, das ist das Erste, was ich ihnen mitgebe. Weil ich sehe, viele Menschen sind extrem im Mangel, weil sie einfach keine Liebe bekommen haben. Wir sind so fixiert auf Geld, auf Sache, auf Erfolg, auf welcher Manager-Titel soll ich noch verpflegen? Ja, ja. Und dann merken sie da oben, das ist ja eh nur wegen Geld und die hintergehen ja alles. Macht es denn Sinn? Dann geh mal raus und sag das bitte und beginn dein Leben. Wir müssen die Menschen leben für andere.
Ja.
Und das merkst du, wenn sie gestorben sind, dann kommen sie oder sonst, hätte ich doch mehr Zeit genommen. Ja, warum machst du nicht? Und das ist das essentiell Wichtige, was ich gerne mitgeben möchte. Und ja, das war für mich schwierig, über meine Gefühle zu reden. Das war nicht einfach und ich habe es dennoch getan.
Was hat sich geändert ab dem Moment, wo du es getan hast?
Dass der Gamechanger war, ich habe gesagt, es kann ja alles passieren. Das war ja auch in meinem ersten Buch, das war mir wichtig, dass ich alles drin schreibe, weil da ich habe früher auch mal Drogen konsumiert, ich habe auch Alkohol konsumiert, ich habe auch Sachen gemacht, die jetzt vielleicht nicht so gut waren. Einfach auf meine Übersinnlichkeit zu unterdrücken, dass man das nicht sieht, wollte ich normal sein, habe solche Sachen gemacht, bis man gemerkt hat, das bringt's nicht. Und ab dann war ich mutig. Danach kannst du alles machen. Du hast alles präsent gemacht. Sie können dich zerrupfen, wenn sie es wollen. Aber ich habe gemerkt, mich hat niemand zerrupft, weil ich habe gesagt, ja, das ist so. Was willst du noch darüber reden? Gibt's kein Thema mehr. Aber jetzt können wir gerne auch über das Thema reden, wo du mich eigentlich eingeladen hast. Und dann sind sie baff. Sie hätten mit dem nicht gerechnet. Und das war mir wichtig. Aber ich wusste es am Anfang nicht, als ich es getan habe. Aber es war ein Meilenstein für mich und es war ein Gamechanger einfach. Sei mutig und sei ehrlich.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich großartig und kann ich eins zu eins so aus der eigenen Erfahrung bestätigen. Vielen, vielen Dank, mein lieber Alex, für dieses sehr, sehr offene, sehr ehrliche und sehr lehrreiche Video. Und ich finde, es waren fast schon, man könnte keine besseren Schlussworte finden. Du hast eine Sache gesagt, dein erstes Buch. Und siehst du, das habe ich vergessen in der Moderation, dass du nämlich auch sehr erfolgreicher Autor bist. Ja. Sag uns doch zum Abschluss noch, wie kann man mehr von dir erfahren? Was gibt es für Bücher? Wo findet man dich? Gibt es Live-Events? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
Mit mir kann man Kontakt aufnehmen, wenn du auf meine Webseite gehst, www.alexhurschler.ch. Da sind viele Sachen von mir drauf. Und einfach auf Google meinen Namen eingeben, da wirst du auch meine Bücher finden. Die sind übrigens auch auf Amazon. Die kannst du in Hardbuch oder im E-Book runterladen. Bald gibt es auch ein neues. Bin da fleißig dran, da kommst du mehr. Meine Live-Events sind zurzeit auf Facebook. Da gehe ich jede Woche live, mache ich auch Live-Vermittlung. Da schick mir dein Foto und ich lese dich da. Und das biete ich gratis, kostenlos den Menschen an. Das sind meine Live-Momente zurzeit. Und ich finde großartig, den Menschen auch was weiterzugeben. Nicht erst, wenn du so viele Kohle hast, wo du nicht mehr weiter kannst, sondern einfach, ich habe das schon seit Beginn gemacht, dass die Menschen mich auch immer wieder spüren können. Sie müssen kein Geld haben, sie bekommen trotzdem noch was. Das ist mir essentiell wichtig. Und so gebe ich permanent weiter. Das ist mir wichtig. So kannst du mich finden.
Alex, vielen, vielen Dank. Packen wir natürlich auch in die Shownotes die Adresse. Und dann bedanke ich mich bei allen, die jetzt live mit dabei waren. Ihr wart großartig. Danke an alle, die die Aufzeichnung jetzt bis zum Ende gehört und gesehen haben. Vielen Dank an mich. Ich fand mich auch großartig. Aber der größte Dank gilt meinem Gast, und zwar dem Swiss Profiler Alex Hurschler. Und du hast das letzte Wort.
Ich danke dir vielmals, Kevin, dass ich da sein durfte. Das war für mich eine Ehre. Mach weiter so. Ich finde es toll, das ist eine tolle Community und ich habe mich riesig gefreut.